ist das alle bekloppt? Der alle bekloppt?
Der dem, alle, dessen.
Des, hier ist das alle bekloppt Streams. In diesem Livestream läuft das so ab, dass ihr Dinge in den Chat schreibt, Fragen, die irgendwas mit Psychologie oder so zu tun haben. Also ohne oder so, sondern mit Psychologie. Und unsere beiden DiplompsychologInnen, Sophia Kapweis und Alexander Waschkau, bemühen sich nach Kräften, Antworten zu geben, die euch irgendwie weiterhelfen oder die vielleicht auch allgemein für alle irgendwie interessant sind. Das, was wir hier machen, ist keine Therapie. Oder?
Nein.
Muss man da noch was ergänzen? Nein. Einfach ist keine Therapie. Es ist eigentlich, ist es eine Beratung?
Beratung ist nicht geschützt als eben. Begriff. Wenn, ist es eine sehr oberflächliche Beratung, die keinerlei Heilversprechen verspricht oder so, wenn wir es so formulieren wollen.
Ich glaube, es tut Beratung nie. Heilversprechen gibt es sowieso nie, oder?
Auch ich mochte
das. Darf man, glaube ich, gar nicht machen, ne?
Das ist, das darf ist ich jetzt verboten. Kein Heilversprechen geben?
Doch, doch, du darfst.
Also, wir haben tatsächlich schon einige Fragen vorliegen.
Ui.
Und darum würde ich tatsächlich direkt einsteigen, denn wir haben aus Rücksicht auf die Gesundheitslage nur eine Stunde. Die erste Frage kommt aus dem Discord von 4HourXXL. 4HourXXL. Könnt ihr bitte mal was zur EFT, also Emil Friedrich Theodor Klopftechnik, sagen und ob die zur Stressbewältigung hilft? Wer von euch weiß denn was über die EFT-Klopftechnik?
Du hast das ja gerade zum Glück 3 Minuten vor der Sendung schon mal angelesen und ich habe jetzt ganz, ganz kurz kursorisch mal geguckt. Es gibt offensichtlich eine Studie der American Association for Psychologists, also sozusagen dem amerikanischen PsychologInnenverband, die da so eine Metastudie gemacht haben. Ich habe das aber nicht geprüft, aber ich finde da eben einen Beitrag darüber, habe die Studie aber nicht gelesen, die sagt, in 320 Studien hätte diese EFT-Klopf-Akupressur, da steht leider nicht dabei, wofür EFT steht, seine Wirksamkeit bewiesen. Ich habe da dann noch gelesen, dass es bei Stressbewältigung oder auch Angst Anwendung findet. Und ja, also was soll ich sagen? Wenn es denn hilft, wenn man das macht, dann hilft es. Im schlimmsten Fall ist es eine Placebo-Hilfe. Ich glaube, wenn ich bei TherapeutInnen wäre mit einer Angststörung oder mit Stressproblemen oder anderen Dingen und die sagen, das Einzige, was wir machen können, wäre diese Klopf-Akupressur, dann wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Und alles andere müsste ich auf die nächste Sendung verschieben, bis ich mir das mal wirklich angeschaut habe, wie die Studien sind. Weil amerikanische Wissenschaftler sagen, komm mal, das
ist ja immerhin eine Metastudie,
reicht,
oder?
Ja, aber selbst da ist man manchmal erstaunt, was auf irgendwelchen Internetseiten. Ich habe gesehen, dass der erste Treffer vom Zentrum der Gesundheit.de ist und das ist eigentlich eine Internetseite, der ich niemals glaube. Wenn da was steht, gehe ich immer davon aus, das stimmt halt gar nicht. Insofern bin ich gerade ganz, ganz vorsichtig. Und die Antwort auf die Frage wäre, nicht so wirklich können wir das dazu sagen.
Okay.
Wir machen das aber gerne beim nächsten Mal. Ich habe es schon notiert.
Also ich finde grundsätzlich, ne, wenn ihr jetzt feststellt, euch hilft das irgendwie in Stressmomenten, dann macht das, weil ich gehe davon aus, dass man damit keinen Schaden anrichtet. Ich wüsste zumindest jetzt nicht wirklich wie. Also, ja, Tommy, sag's, außer man klopft jetzt mit dem Stein.
Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, wenn man es für irgendetwas als Hilfe verwendet, wo man eigentlich was deutlich, ich weiß es nicht, wie ich sagen soll, intensiveres bräuchte.
Ja, ich meine jetzt zusätzlich. Also das hat Alexander ja sehr, sehr gut beschrieben, dass er sagt, wenn jetzt ein Therapeut sagt, ja, da können wir nur das machen, dann würde ich auch sagen, bitte geh zu jemand anderem. Aber wenn man das zusätzlich benutzt oder bei sich selbst irgendwie anwendet und es tut gut, dann warum nicht? Aber ja, die Antwort lautet, wir haben da viel zu wenig Ahnung von. Genau.
Okay. Das ist halt so, ist, also, um ein anderes Beispiel zu nennen, bei Panikattacken gibt es die verschiedensten Dinge, die helfen können, die man ausprobieren kann. Da gibt es eine Sache, wo man die Finger abstreicht und immer beim Hochgehen atmet man ein und beim Runtergehen mit dem Finger atmet man aus und soll sich dann eben genau auf diese Bewegung immer konzentrieren. Dann gibt es, glaube ich, eine 3-4-5-Regel, 3 Dinge, die ich sehe, 4 Dinge, die ich höre, 5 Dinge, die ich, keine Ahnung, sehe oder rieche, schmecke, egal. Also so,
fünf Dinge, die ich schmecke, finde ich eine sehr gute Idee.
Wahrscheinlich übertrieben. Oder die ich spüre. Also da gibt es so verschiedene, sagen wir mal, Gehhilfen, ich will das Wort Krücke nicht benutzen, die man anwenden kann. Und das dient natürlich dazu, in dem Moment einer akuten Panikattacke zum einen die Atmung wieder runter zu regulieren. Das ist das große Problem, dass dann zu viel Sauerstoff häufig reinkommt. Und sozusagen die Gedanken anders zu fokussieren. Und in dem Moment, wo ich anfange, mich auf meine Finger zu konzentrieren und mir das hilft in dem Moment, ist es möglich. Aber es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen, denen das in so einer Situation dann eben nicht hilft.
Kennt ihr Ping, 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 Rutsch, Ping, Ping, Rutsch, Ping, 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 Ping?
Wenn wir jetzt Ja sagen, erklärst du es dann nicht?
Ja.
Ja.
Gut. Weitere Frage. Ich hätte so gern ernst einfach weitergemacht. Eine Frage aus dem Discord. Mein Gott, was ist denn los? Eine Frage aus dem Discord auf Wunsch ohne Namen. Auch ein lustiger Alias. Bitte erklärt einmal den Unterschied zwischen Anpassungsstörung und Angststörung. Ich habe gehört, eine Anpassungsstörung zeichnet sich im Unterschied zu einer Angststörung dadurch aus, dass die Ängste / Sorgen bei der Anpassungsstörung durchaus berechtigt sind, wie zum Beispiel Sorge wegen des drohenden Klimawandels. Habt ihr das verstanden?
Ja, habe ich verstanden.
Ist dieses Unterscheidungsmerkmal zutreffend und wo verläuft die Grenze zwischen ersterem und zweiterem?
Das ist nicht so wirklich zutreffend, aber ein bisschen auch schon. Ich fange mal mit der Unterscheidung an, das ist ein bisschen einfacher. Ich habe das nämlich mal irgendwann im Discord, glaube ich, schon gelesen oder mir hat jemand von den tollen Mods das schon mal vorab geschickt, deswegen klingelt da was bei mir. Ich hatte mir das angeschaut. Unterschied zwischen einer Angst, zwischen einer Anpassungsstörung und einer Angststörung ist die Chronifizierung. Eine Anpassungsstörung ist in der Regel zeitlich begrenzt und ist eine Angst vor einer akuten Lage, einer akuten Situation, die einem bevorsteht. Mhm. Und die zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass das dann irgendwann bewältigt ist, diese Krise. Mhm. Bei einer Angststörung im Generellen ist es dann so, die hat man immer. Jetzt kann man natürlich sagen, wo sind da die Grenzen, wenn man es ganz sauber macht. Man kann natürlich eine Anpassungsstörung haben, weil man erstmal mitbekommt, oh Gott, es gibt einen menschgemachten Klimawandel und es wird eine Klimakatastrophe geben. Dann habe ich eine Störung oder habe ich Ängste, mich daran anzupassen an diesen Gedanken. Und da wir aktuell nichts dagegen machen können, wird daraus dann unter Umständen eine generalisierte Angststörung. Also soll heißen, real, irreal, finde ich eine eher schlechte Unterscheidung, weil Ängste per se ja immer erstmal für die Person real sind. Also wenn ich eine Angst vor Spinnen habe, so wie ich die ja auch habe, also Arachnophobiker bin ich, ich weiß sehr wohl, dass wahrscheinlich 99,9% aller Spinnen hier in Deutschland mir nichts tun können, dass da gar nichts passiert. Die können mich auch nicht beißen oder irgendwas, weil die viel zu klein sind. Ausnahmen jetzt mal an die Seite gestellt. Trotzdem finde ich die sehr unangenehm und das macht was mit meinem Körper, wenn ich die sehe. Und insofern ist das real, ist das irreal, ist ja wurscht, weil für mich als Menschen ist diese Angstreaktion, die ich habe, real auf das, was da vor mir ist. Und insofern ist es eher hilfreich bei der Unterscheidung zwischen einer Anpassungsstörung und einer Angststörung zu schauen, bekommen wir es hin, dass diese Anpassungsstörung überwunden wird und sich eben nicht chronifiziert. Das wäre aus meiner Sicht, so wie ich es mir angelesen habe, das entscheidendere Kriterium.
Möchtest du da was ergänzen, Sophia?
Nein, möchte ich nicht.
Willst du es trotzdem?
Kann ich auch nicht. Ach so, okay.
Gut, dann kommen wir weiter zu Bert van Burg aus Discord. Ich nehme mal an, damit ist der Online-Dienst gemeint und nicht der Ort, wo er wohnt.
Das ist sehr lustig.
Ja? Bert van Burg aus Discord, Hausen. Hallo zusammen. Hallo. Auf der Suche nach einem neuen Therapeuten, brauche es dringend, bin ich auf einen Verhaltenstherapeuten gestoßen, der IRRT nach Smucker ACT anbietet. IRRT nach Smucker ACT. Vom Googlen bin ich nicht schlauer geworden. Was ist das und ist das gut? Hat das von euch jemand
gehört? Das ist heute lauter so Fachfragen. Ja. Ich bin raus, aber ich habe gesehen, dass Alexander wissend genickt hat und habe jetzt große Hoffnung.
Also IRRT sagt mir erstmal nichts, aber ACT, da klingelt was bei mir. Das ist die Acceptance Commitment Therapy. Das ist ein Therapiezweig der Verhaltenstherapie, wie das gerade schon gesagt wurde, wo es gerade bei chronifizierten Störungen die dann auch als solche identifiziert sind. Und da sagt man dann manchmal auch, eigentlich ist es austherapiert, was ich Quatsch finde, aber das gibt's ja manchmal, dass man das so hört. Dann gibt es den Gedanken zu sagen, okay, wir kriegen die Angst, die Depression, was auch immer nicht, wir können das nicht wegbekommen. Und dann geht es in diesem weiteren Zweig der Therapie darum, wie kann man denn damit leben. Da geht es eher darum, dass man die eigene Erkrankung annehmen kann, sie einbauen kann, in den Alltag integrieren kann. Und das ist dann so eine Idee, die bei stark chronifizierten PatientInnen inzwischen zu einem, also bei Verhaltenstherapie ist, kann man es auch durchaus durch Studien ein Stück weit überprüfen, zu, sagen wir mal, vielversprechenden Ergebnissen führt. Heilung ist da dann in dem Fall schwierig. Insofern ist jetzt die Frage, die ich nicht stellen möchte, sondern die sich dann Bert van Borck ja stellen kann, weswegen suchst du denn einen Therapeuten und ist überhaupt dieser Zweig der Verhaltenstherapie, das ist so eine Spezialisierung innerhalb des Gebietes, der ist ja Verhaltenstherapeut, hat das also diesen Therapiezweig gelernt und hat dann diese weitere Form der Verhaltenstherapie aufgesattelt. Das heißt jetzt aber nicht, dass der das auf alle Störungen, die ihm begegnen, alle Erkrankungen anwenden wird, sondern der kann das halt auch, wenn es nötig ist.
Der Jovo hat gerade erfolgreich was ergoogelt auf Wikipedia. Ja,
sehr gut.
Ich erzähle das mal. Also IRRT, Imagery Rescripting and Reprocessing, ist eine Therapiemethode, die primär bei posttraumatischen Belastungsstörungen und anderen Traumafolgestörungen eingesetzt wird. Bei der Therapie erfolgen visuelle und verbale Interventionen, um eine Verbindung zu den traumabezogenen Sinneseindrücken zu gewinnen. Das klingt so nach Freud irgendwie, aber naja.
Nö.
Nein? Nö, das ist, wenn du einen Soldaten hast, der bei Schusswaffengeräuschen reagiert, dann versuchst du, ne, da auf diese Dinge ihn in Anführungsstrichen umzuprogrammieren. Das wäre jetzt so ein ganz klassisches Beispiel. Okay, diese Art kannte ich nicht, leite ich mir jetzt aber gerade mal so her mit dem, was du vorgelesen hast. Ja. Das heißt, IRRT ist dann... Dann ist er also, hat er sich auf Traumatherapie in diesem Bereich spezialisiert und dann eben auf die Acceptance Commitment Therapy. Also im Grunde genommen scheint das ein gut ausgebildeter Therapeut zu sein. Das würde ich jetzt erstmal mitnehmen.
Sehr gut.
Für mich also grundsätzlich, entschuldige.
Bitte gerne.
Grundsätzlich ist es ein, also wie Alexander schon sagte, es ist ein Verhaltenstherapeut und das ist das Wichtige. Dass er diese Sachen kann, heißt nicht, dass er sie bei dir anwendet. Es ist nur schön, dass er das halt könnte, wenn es denn passen würde. Aber wenn es nicht passt, dann wird er das auch nicht anwenden, nur weil er es gelernt hat, sondern dann wendet er halt Verhaltenstherapie an. Und ich nehme mal an, dass das schon die passende Therapieform dann sein wird, wenn du nach einem solchen Therapeuten gesucht hast. Beziehungsweise ich finde eigentlich grundsätzlich Verhaltenstherapie eine gute Sache.
Okay.
Wie der Zahnarzt, der kann mit einem Bohrer bohren und dann gibt's diese fancy Zahnärzte, die auch mit einem Laser bohren können.
Die mag ich.
Ja? Ja, aber so vielleicht. Wobei jetzt Laser vielleicht besser als Bohrer ist. Ich will das
nicht. Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt aber so.
Ne? Das ist falsch. Vergesst, was ich gesagt habe.
Kein guter Vergleich gewesen.
Ich habe es gerade gemerkt. Ja. Nein, das wäre eine Werbung. Anderer Anlass.
Ja, ich darf jetzt,
vergesst das wieder.
Ja. Ich darf jetzt nicht erzählen, Sophia, dass ich gelobt wurde von der Zahnärztin.
Sag mal, was ist denn heute mit dir los?
Doch, erzähl's mir nochmal. Ich weiß das noch gar nicht. Hast du eine gute Zahnärztin gefunden?
Ja.
Hast du mir schon dreimal erzählt.
Mich gelobt.
Ja, ja. Auch nicht
das Personal und so, ne? Hast du dir vorstellen, wie oft der es mir erzählt hat?
Ja, jeden Tag morgens.
Ja. Auch das Personal sei so nett gewesen, Sophia?
Ja, sehr nett. Ja. Ja.
Ich wurde gelobt. Aber die Zahnärztin hat ihn gelobt. Das habe ich, glaube ich, an dem Tag habe ich mir echt Sorgen gemacht, ob du einen Schlaganfall hast oder irgend sowas, weil du mir das, glaube ich, 10-mal erzählt hast.
Es reicht aber noch nicht 10-mal. Weil ja, ich mich doch für 20 Mal freue.
Ja.
Raven's Dark Dreams. Ich habe Probleme mit Veränderungen. Mir macht das immer sehr viel Angst am Anfang. Was könnte ich tun, damit mir das Annehmen von Veränderungen leichter fällt? Ich weiß, das ist sehr allgemein. Vielleicht habt ihr Ideen. Das hilft sich auch anderen weiter. Danke für das, was ihr macht. Kein Geld der Welt kann das aufwiegen, was ihr leistet. Herz. Danke.
Das ist aber lieb.
Wie kann man denn Veränderungen leichter annehmen?
Also das ist, also ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage und sowas, also das würde ich jetzt mit demjenigen oder derjenigen persönlich besprechen und da würde man bestimmt auch eine Lösung finden, wie das irgendwie, wie man sich da rantasten kann oder wie man das eher machen kann. Aber das ist so individuell, dass ich mir da jetzt sehr schwer tue, irgendwelche Ratschläge zu geben. Was ich aber sagen kann, ist, das fällt allen schwer. Veränderung ist für alle Menschen schwierig. Warum meldest du dich jetzt?
Für mich nicht.
Doch.
Naja. Nicht unbedingt. Aber ja.
Okay, jetzt hast du mich rausgebracht. Alexander.
Entschuldigung.
Mich hat er jetzt auch rausgebracht.
Ja, komplett.
Erinnere dich mal an unseren gestrigen Chat bezüglich der Nutzung einer Software. Ich möchte ja. das nicht, dass das anders ist.
Ja. Aber ich glaube, ich vielleicht ist mein Problem, dass ich Veränderungen mit Herausforderungen durcheinander bringe.
Kannst du versuchen,
die Schnauze zu halten,
dich einfach ein bisschen zurückzuhalten, weil ich merke, dass also das fällt mir, also mir fällt es eh schwer heute, weil ich mich nicht so gut konzentrieren kann und das ist bitte nicht.
Weil das, so viele lustige Sachen
ja,
ein.
Okay. Ja, aber also okay. Heute wäre ich dir dankbar, wenn du versuchst, zumindest zu warten, bis ich fertig bin.
Ah, auch sie.
Weil
ja,
ich hatte einen wirklich guten Gedanken und der ist jetzt weg. Leider weg. Also ich fand ihn gut.
Ich steig mal ein und blubber ein bisschen zu dem
vielleicht
Thema.
Vielleicht kommt er wieder
zurück. Denn Veränderungen, wie Sophia sagt, das muss man individuell besprechen. Und es gibt ja ganz viele Ebenen von Veränderungen. Also es gibt Veränderungen in zwischenmenschlicher Ebene. Dann gibt es Kombinationen davon. Wenn ich den Beruf wechsle, dann habe ich einen neuen Beruf und neue Menschen. Unter Umständen auch einen neuen Ort, an den ich mich gewöhnen muss. Wenn ich umziehe, habe ich neue Menschen um mich rum und habe eine neue Wohnung, die anders ist. Also da ist es vielleicht als Einstieg erstmal hilfreich, aber das ist auch wirklich nur so aus der hohlen Hand gesprochen, zu schauen, welche Aspekte der Veränderung machen denn besonders viel mit mir? Ja. Und wie kann ich dem begegnen? Aber das ist eben so individuell, dass man das nicht allgemein so besprechen kann, sondern wichtig ist zu schauen, was an der Veränderung fordert mich besonders. Und dann muss man sich Strategien überlegen oder kann sich und sollte sich, und es wäre eine Möglichkeit, sich Strategien zu überlegen, wie ich diesen Dingen begegne. Aber dann jetzt einen allgemeinen Hinweis oder Tipp zu geben, das funktioniert so nicht, glaube ich.
Sophia, hast du es wiedergefunden?
Nee.
Das tut mir total leid.
Wahrscheinlich war es auch nicht so wichtig oder nicht so grandios.
Mir wirklich, wirklich leid. Das war natürlich dumm, dass ich in deinem Redefluss dumm den Arm gehoben habe. Also, es schreiben mehrere, dass sie deine Idee, die sie jetzt nie erfahren werden, sehr gut finden.
Dankeschön. Ja, tut mir leid. Also vielleicht, nee, ich glaube nicht, dass mir das noch einfällt. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass die jetzt so wahnsinnig bahnbrechend war.
Kranke Schwester schreibt, meine Arbeitskollegin ist am 25.02. gestorben. Das tut mir leid. Einen Monat vorher hatte sie die Diagnose Lungenkrebs bekommen. Sie durfte nur 55 Jahre alt werden. Holla. Letzte Woche war die Beerdigung, die sehr, sehr schwer für mich war. In der Arbeit sehe ich sie überall in allem, was ich tue. Sitze jetzt auch noch auf ihrem PC. Das geht nicht anders. Ich kann gar nicht beschreiben, wie schlimm die Tage sind. Habt ihr Tipps, wie ich vielleicht die Tage besser überstehe?
Also erstmal, das tut mir sehr, sehr leid. Ich glaube, du hattest das schon mal erwähnt. Das ist was wirklich schwierig ist, vor allem, weil es auch alles so schnell ging. Also das ist ja fast wie ein tödlicher Unfall, ne, wo man sich irgendwie gar nicht drauf vorbereiten kann. Vielleicht wusstet ihr das auch gar nicht, dass sie diese Diagnose hatte oder erst im Nachhinein. Aber auch das ist eine normale Reaktion. Du bist schockiert und traurig und du bist tagtäglich damit konfrontiert und hattest eventuell jetzt auch gar keine Auszeit oder irgendwie eine Möglichkeit, dich daran zu gewöhnen oder dich damit zu beschäftigen. Also Trauer ist auch sehr individuell und traurig sein ist nichts, also ist keine psychische Störung oder Erkrankung oder sonst irgendwas. Ich weiß jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht einschätzen, das kannst nur du einschätzen. Und natürlich hat man manchmal, wenn man so besonders traurig ist, das Gefühl, das ist nicht richtig, weil es so viel ist und so überwältigend. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es in Anführungszeichen eine normale Trauerreaktion von dir ist, auch dass du sie überall siehst, denn sie war ja präsent, dann sitzt du an ihrem Platz. Das ist natürlich auch nochmal für dich dann besonders schwierig. Also mein Tipp zum einen, lass die Trauer mal zu, vielleicht lass sie auch mal raus oder schreib's dir von der Seele oder sprich mit jemandem. Wenn du aber das Gefühl hast, das mache ich schon. Und trotzdem ist mein Eindruck, das ist nicht normal oder nicht okay, dann such dir bitte Hilfe, denn die gibt es. Also es gibt speziell Trauerbegleitungen, die dir da helfen können. Und bitte, bitte denk dir jetzt nicht, ja, es war ja nur die Arbeitskollegin. Es kann nämlich gut sein, dass du das von irgendjemand inzwischen mal gehört hast. Bitte vergiss das wieder. Trauer ist wichtig und richtig und es ist völlig egal, ob das jetzt die Oma war, die Arbeitskollegin, das Meerschweinchen oder was auch immer. Das ist deine Trauer und die ist eben so, wie sie ist. Und man kann auch extrem, extrem trauern um eine Arbeitskollegin oder einen Arbeitskollegen. Also gibt bestimmt Menschen, die es vielleicht auch lieb meinen und dich irgendwie damit trösten wollen, die das sagen, vielleicht hast du es auch noch gar nicht gehört. Aber falls jemand zuhört, der oder die da so ein ähnliches Problem hat, also das ist auch okay. Lasst euch da jetzt nicht einreden. Das ist eine Trauer, die weniger wert ist, in Anführungszeichen, als wenn jetzt, keine Ahnung, ein Partner gestorben ist, eine Partnerin. Also lass dir da gerne helfen, wenn du das Gefühl hast, das ist zu viel für mich. Und da gibt's Stellen, die dir helfen können. Also es gibt Trauerbegleitungen, die muss man meistens privat bezahlen. Es gibt aber auch Beratungsstellen oder die Telefonseelsorge ist vielleicht auch was, was dir helfen könnte. Und sprich darüber und lass es zu. Mhm. Könnt ihr jetzt wahrscheinlich eine Stunde lang drüber reden. Ja. Hört's auf.
Alexander?
Nur, dass ich mein Mitgefühl mit aussprechen möchte. Und ansonsten hat das Sophia komplett beantwortet. Da habe ich nichts zu ergänzen.
Bam. Sehr gut. Dann ist Sophia jetzt wieder im Game. Selbstwertanalyse ist wohl der Aliasname und nicht die Frage. Interessensfrage. Ist es psychologisch in Anführungsstrichen seltsam, dass ich das Gefühl habe, auf Englisch irgendwie besser über meine Gefühle, Probleme sprechen zu können, obwohl ich deutscher Muttersprachler bin?
Ich würde sagen, nein. Alexander, kannst du ja nochmal drüber nachdenken und dann was anderes sagen. Es ist tatsächlich auch so, dass das ein Ratschlag ist, den man jemandem geben kann, wenn man seine Gedanken oder Gefühle nicht sortiert kriegt und wenn das alles so ein großes Chaos ist oder man bei einer Entscheidung nicht weiß, was mache ich denn nur, zu versuchen, es in einer anderen Sprache, sofern man die einigermaßen gut beherrscht, zu formulieren, einfach weil man dann gezwungen ist, langsamer zu denken, langsamer zu formulieren, sich genauer zu überlegen, was genau will ich denn sagen und vielleicht nicht direkt die Worte so präsent hat, die man immer benutzt, sondern vielleicht auch mal ein anderes Wort. Das heißt, man ist da eventuell, das muss jetzt nicht auf jeden zutreffen, man ist da etwas genauer und feiner in den Formulierungen, weil man langsamer ist. Alleine deswegen schon. Mhm. Also insofern, ich finde sowas nicht unnormal.
Alexander?
Nö. Also wenn das hilft, die Emotionen besser auszudrücken, dann ist es immer gut, wenn du sie ausdrücken möchtest. Hab nur so den Kontext vor Augen, wem du dir das dann schilderst. Also dann musst du halt auch sicherstellen, dass das Gegenüber es versteht. Aber das ist nur so eine halbernste Nebenbemerkung. Aber im Grunde genommen, ich kenne das auch, wenn ich mit Alexa rede, geht nicht unbedingt über Emotionen, aber manchmal fällt mir auch ein englisches Wort schneller ein als ein deutsches Wort, was aber bei uns auch daran liegt, dass unser gesamter Medienkonsum, was Filme, Serien oder andere Dinge angeht, auf Englisch ist. Also wir gucken gar nicht auf Deutsch und manchmal ist das englische Wort schneller da als das deutsche Wort, obwohl es total bescheuert ist.
Aber das ist ein interessanter Aspekt, also weil ne, das wäre dann ja eventuell gegenteilig zu dem, was ich vermutet habe, nämlich dann wäre es so, dass das englische Wort präsenter ist oder es vielleicht sogar besser beschreibt. Also das kann ich nämlich nachvollziehen, dass ich manchmal auch das Gefühl habe, wenn ich so eine englische Serie gucke, dass ich denke, ja, das ist jetzt so perfekt beschrieben und auf, ich wüsste gar nicht, wie man das auf Deutsch richtig, also so treffend sagen könnte. Vielleicht ist es auch das. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du eine Möglichkeit gefunden hast, wie es besser funktioniert. Und da du gesagt hast, Interessensfrage, Es ist ja jetzt auch kein Leidensdruck, sondern einfach nur Interesse.
Ich möchte
gute Idee.
Ich möchte dazu nur erwähnen, dass ich festgestellt habe, dass ich mir leichter tue, englische Texte mit großen Emotionen emotional zu singen als deutsche. Weil ich erkläre mir das so, dass da ein gewisser Abstand da ist und ich mich nicht komplett nackig mache sozusagen auf der Bühne, wenn ich das singe. Wenn es deutsch wäre, wäre es mir vielleicht tatsächlich zu persönlich. Und wenn es englisch ist, kann ich da mich total drin verlieren, weil eine eigentlich ja nur gedachte, nicht eine Wand, aber weil es irgendwie ein bisschen von mir separiert ist, wie auch immer. Also ich kann das total nachvollziehen, also extrem gut sogar. Ich finde das völlig legitim und man lernt besser Englisch. Nächste Frage. Im Wald. Wie gelangt man zu mehr Selbstakzeptanz und Selbstliebe? Ich schätze, die Frage ist nicht so einfach in 3 Minuten zu beantworten, aber vielleicht haben die anwesenden Personen vom Fach oder auch vom Chat ja einen guten Buchtipp zum Thema. Wie gelangt man zu mehr Selbstakzeptanz und Selbstliebe?
Ich würde da gerne sagen, wollen, dass das Elemente sind, die zentrales Element jeder Psychotherapie sind. Also egal, Marina Weisband beschreibt das beim Nachsitzen immer so schön, das zentrale Element ist der eigene Selbstwert von Menschen. Je größer der eigene Selbstwert und damit die Selbstakzeptanz ist, desto besser geht es Menschen und desto positiver und besser können sie mit ihrer Umwelt interagieren. Das heißt, das zu erreichen ist elementarer Bestandteil auch einer Psychotherapie. Natürlich, wenn ich jetzt Angst vor Spinnen habe, dann wird man nicht nur sagen, du bist ein toller Hund und dann hast du keine Angst mehr vor Spinnen, sondern man wird sich natürlich auch damit beschäftigen. Aber all diese Elemente, auch Training sozialer Kompetenz und all solche Aspekte, die spielen alle in diese Kategorie rein. Das heißt, das ist nicht einfach zu beantworten, sondern es ist für jeden Menschen unterschiedlich, wie man das erreicht und wo da die Defizite sind und wo man da mal hinschauen muss, wo man unterstützen kann. Manchmal reicht es schon, dass man sich vor Augen führt, was man so alles kann, was man alles macht, wie aktiv man ist. Aber das ist so unterschiedlich. Wenn jetzt jemand sagt, nee, ich bin nicht viel unter Leuten, ich bin gar nicht aktiv, dann heißt das ja nicht, dass man keinen Selbstwert haben kann. Also das ist ganz, ganz schwer zu beantworten und ist immer so, wenn man sich so eine Psychotherapie wie so eine mehrspurige Autobahn vorstellt, dann gibt es so eine Spur, wo es um die Erkrankung direkt geht und dann gibt es immer so eine Spur, die daneben herläuft, die man mit begleitet und das sind genau diese Themen Selbstakzeptanz, Selbstwert, was jetzt eigentlich gar nicht zu trennen wird.
Also ich finde, Selbstakzeptanz ist wirklich ein sehr, sehr gutes Ziel. Und ein wichtiges Ziel. Ich schließe mich Alexander an, wie man das erreicht. Das ist so individuell, da können wir leider jetzt in dem Rahmen hier nicht weiterhelfen. Selbstliebe ist auch wichtig, aber ich weiß ja, dass dieses Selbstliebe-Ding, also es ist ja zu Recht was viel gehypt wird, was jeder Coach, jeder Berater, jeder irgendwas im Internet redet irgendwas von Selbstliebe, was nichts Schlechtes ist. Aber ganz, ganz wichtig, es ist definitiv nicht so, dass du zum Beispiel als Mutter erstmal dich selbst lieben musst, bevor du deine Kinder lieben kannst. Das macht mich so wütend, wenn ich solche Sachen lese, weil ich das wirklich... Ich finde es wirklich widerlich, wie da Druck auf junge Mütter ausgeübt wird, die dann denken, um Gottes Willen, ich finde so viel Scheiße an mir, ich finde mich selbst irgendwie gar nicht gut. Mein armes Kind, das ist furchtbar. Und das ist, was ich immer wieder gesehen habe, was dieser Selbstliebe-Hype, der eigentlich was echt Gutes ist, was der an Schaden anrichten kann, wenn es ein Muss wird, wenn man dann nicht sich selbst genug liebt und dann leiden alle anderen darunter und man muss sich aber selber lieben, weil sonst ist die ganze Welt am Arsch. Also das finde ich ganz, ganz schrecklich und ganz gefährlich und es ist außerdem auch noch falsch. Weil es gibt definitiv, ich kenne genug Mütter, die einfach ein Problem haben, sich wirklich selbst zu lieben, die aber ihre Kinder sehr wohl lieben und die deswegen keine schlechten Eltern sind, weil sie ein Problem mit sich selbst haben. Wirklich nicht. Also da gibt es ganz viele andere Punkte, die da wichtiger sind als die Selbstliebe. Es ist schön, wenn man sich selbst liebt und wenn man sagt, das ist mein Ziel, ich möchte gerne mehr Selbstakzeptanz und mehr Selbstliebe, ist es super. Ich warne nur auch dann vor Büchern, die eventuell dann so einen Druck aufbauen und die dann so hintenrum kommen und dann ein dermaßen schlechtes Gewissen und ein schlechtes Gefühl einem vermitteln. Da bitte vorsichtig sein. Je nachdem, wie stabil man ist, kann man ja sagen, ich lese sie jetzt trotzdem und dann ziehe ich mir halt die paar Prozent raus, die da mir was bringen. Die sind bestimmt in solchen Büchern auch drin. Aber wenn man vielleicht gerade schon fragil ist und an sich zweifelt und dann noch sowas hört, das finde ich unverantwortlich und ganz grausam.
Das ist ganz, ganz toll, dass du darauf noch hinweist. Das habe ich aus jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Aber ja, da gibt's viele Scharlatane, das und auch Online-Kurse, Podcasts, YouTube-Videos. Ja, ja, da gibt's ja.
Ja, ich finde es so schlimm, wenn man quasi. Ich unterstelle denen, dass es schon meistens Berechnung ist, weil gerade junge Eltern kriege ich damit. Und das finde ich wirklich schrecklich, schrecklich, schrecklich.
Im Wald hat gerade noch geschrieben, mich selbst ein bisschen mögen wäre mir schon genug. Es geht mir nicht um das gehypte sich selbst lieben.
Ja, achso. Egal, okay. Das haben wir jetzt aber drin in der Sendung. Das ist trotzdem wichtig.
Ja,
Fühl dich davon aber nicht angesprochen.
Nein, das um Gottes Willen. Ich glaube, das war so nicht gemeint.
Nein, um Gottes Willen. Also genau. Nein, aber gut, dass du es nochmal sagst. Nein, das habe ich dir jetzt nicht unterstellt, sondern ich habe einfach an die Menschen gedacht, die das gucken oder hören und möchte jetzt denen das gerne mitnehmen. Aber wenn du sagst, mich selbst ein bisschen mögen wäre schon viel, dann möchte ich dir noch mit auf den Weg geben, bitte such dir jemand, der dich da unterstützt. Weil das ist schwierig, das alleine hinzukriegen und das auch alleine mit einem Buch hinzukriegen. Da wäre es wirklich gut, wenn du ein Gegenüber hättest, was dich da einfach begleitet und dich da ein bisschen an die Hand nimmt.
Ja, und die 158 Leute im Chat könnten ja vielleicht einfach schon mal schreiben, dass sie jetzt von dem, was sie jetzt über den Im Wald wissen, finden, dass der ganz schön gut ist, so wie er ist.
Mach doch. Wenn sie das auch so meinen.
Das meinen sie.
Ich möchte jetzt wirklich nicht. Also ehrlich gemeinte Komplimente und nette Sachen sind super.
Ja. Von nichts anderem gehe ich aus. Cat Blues schreibt, ist das normal, dass man sich völlig außerstande fühlt, alleine irgendwo hinzureisen, konkret von Bayern auf eine Insel in der Nordsee, selbst wenn die beste Freundin heiratet?
Die Frage war, ob es normal ist?
Dass man, genau.
Ja.
Ist es normal, dass man sich völlig außerstande fühlt, eine sehr weite, also von Bayern nach Norden in dem Fall.
Ja, ich habe schon, ich fand jetzt die Frage, ist das normal?
Ja.
Das möchte ich so gar nicht beantworten, weil was heißt das, ist es normal? Es gibt viele Menschen, die dieses Problem haben und es gibt viele Menschen, die dieses Problem nicht haben. Deswegen ist ja gar nicht die Frage, ist das normal oder nicht, sondern ich habe eher den Eindruck, die schränkt das im Moment so ein, dass es einfach dich noch zusätzlich stresst. Ne? Also es ist natürlich gibt es genug Menschen, die bestimmte Dinge einfach nicht können, weil sie ihnen zu viel Angst machen, weil es zu stressig ist, weil da zu viele Dinge auf dem Weg passieren können, die, je nachdem, was man für eine Konstitution hat, einfach zu schwierig sind und deswegen nicht jetzt auf die Schnelle händelbar. Also es kann ja gut sein, dass du, ich weiß ja nicht, wann die Hochzeit jetzt ist, aber dass du, wenn du sagst, mein Ziel ist, dass ich das können möchte, dann glaube ich, dass du mit einer entsprechenden Therapie zumindest in die Nähe dieses Zieles kommen kannst oder vielleicht das Ziel auch erreichen. Also man kann bei diesem Problembereich schon durchaus was verbessern und verändern. Ich weiß allerdings jetzt nicht, also ich gehe davon aus, dass die Hochzeit der Freundin jetzt zu dicht vor der Tür steht. Und außerdem ist es auch so, wenn du jetzt sagst, ich mache eine Therapie mit dem Ziel, dass ich das dann und dann kann, das kann man auch so nicht machen. Das wäre ja auch das Heilversprechen, von dem Alexander und ich vorhin gesprochen haben, was man nicht geben kann. Also das heißt, man kann solche Sachen verändern, aber eventuell bist du auch ein Mensch, der das eben einfach nicht kann. Auch das ist möglich. Und dann würde ich mich fragen, gibt es vielleicht, also wenn es jetzt konkret um dieses Ereignis geht, und ich nehme mal an, dass es darum geht, dass du sagst, meine beste Freundin heiratet, ich möchte dahin, es ist meine beste Freundin, die heiratet dort. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass du da nicht alleine hin musst? Also ich würde da wirklich pragmatisch dran gehen tatsächlich, weil ich jetzt das Gefühl habe, es geht dir eher um dieses Problem. Mhm. Da habe ich mich schön um die Antwort gedrückt.
Ja, nicht schlecht. Alexander, wie drückst du dich denn um die Antwort? Jetzt bist du weg. Batterie leer.
Das mache ich nächstes Mal auch. Meine Batterie ist leer.
Alexanders Batterie ist leer, das und er kann jetzt leider CatBlues nicht antworten.
So, jetzt bin ich wieder da. Hallo, das Alexander.
Das ging aber flott.
Ja, ich hatte das vorbereitet. Ich bin dabei, Sophia, wenn du sagst, wie sehr stört es dich, dass du das nicht kannst. Also der Begriff normal, da ecke ich auch an. Ich mache mal ein Beispiel, es gab Zeiten in meinem Leben, da hatte ich ein Problem, eine E-Mail zu schreiben. Und um das ins Licht zu rücken, ist es normal, dass ich nicht aufstehen kann, an den Computer gehen kann, um eine E-Mail zu schreiben, die nicht kreativ ist, sondern inhaltlich. Dann kann man jetzt erstmal sagen, nee, das ist nicht normal. Aber man kann sich natürlich fragen, was sind denn die Beweggründe, dass das nicht geht? Und da will ich jetzt nicht zu viel hineindeuten, aber es gibt so Dinge wie Burnout, wie Erschöpfung, wie andere Faktoren, die da reinspielen. Und dann ist es genauso, wie Sophia sagt. Schränkt es dich in deinem Leben so sehr ein, dass du das ändern möchtest? Dann gibt es da sicherlich Methoden, dem zu begegnen. Ist es diese Nordseeinsel? Ist es die Distanz, die dir ein Problem macht? Also da gibt es sehr, sehr viele Punkte, die man abklären kann. War das schon immer so? Ist es jetzt gerade seit Anfang des Jahres so? Also all diese Aspekte. Insofern musst du dich fragen, kann ich es akzeptieren, dass ich das nicht kann? Das ist eine Frage, die du erstmal mit dir selber klären musst. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es sicherlich Methoden, Wege, die es dir vielleicht ermöglichen, dass du es wieder kannst. Aber wie Sophia schon sagt, jetzt zu sagen, innerhalb 14 Tagen oder 4 Wochen das zu erreichen, ist ein anderes Thema. Und vielleicht auch einfach nur so als Gedankenmodell an dich, was könnte denn dazu führen, dass das jetzt gerade so ist, wenn das neu ist? Wenn es schon immer so war, dann war es schon immer so. Aber das ist halt so, wenn man keine Rückfragen stellen kann, ist es sehr, sehr schwierig, auf diesen Punkt einzugehen. Dieses Normal ist halt, was ist denn schon normal? Das ist einfach gar nicht zu beantworten.
Ja, ich halt. Da kommt jetzt erschreckend wenig zurück. Gut, also, nächste Frage. Exilmurmeltier. Gibt es Tipps, wie ich mich als Mensch mit Spinnenangst in meinem Schlafzimmer wieder sicher fühlen kann, nachdem ich eine Begegnung, die in einer Sitcom sicherlich lustig gewesen wäre, für mich eher nicht, mit einem auch 8-beinigen Hausgast hatte? Das war Dienstag und langsam wieder ruhig schlafen wäre echt ziemlich cool.
Alexander, möchtest du aus deinem persönlichen Erfahrungsschatz berichten?
Ein paar Geschichten beitragen.
Ja, also bei mir ist die Arachnophobie nicht so stark, dass das eine Angst wäre. Das ist ja immer auch eine Frage. Also ich mach's mal anders. Wenn es bei mir so wäre, dass wenn ich eine Spinne bei mir im Schlafzimmer gehabt hätte und dann nicht mehr schlafen kann, eine Woche lang, dann wäre für mich der Moment erreicht, wo ich sage, ich brauche jetzt professionelle Unterstützung, um dieser Angst zu begegnen. Das wäre für mich meine persönliche Grenze des Leidensdrucks, die ich nicht mehr akzeptieren will. Bei mir ist Arachnophobie glücklicherweise so, dass bei mir das Adrenalin schießt, das Herz rast. Ich schreie auch gerne mal wie so ein kleines Mädchen, was ja nicht schlimm ist, aber das passiert mir dann auch. Ich kann da sehr quieken, wenn mir so ein Achtbeiner begegnet. Aber ich schaffe es inzwischen, das war früher auch nicht so, mich zu überwinden, ein Glas zu organisieren, eine Postkarte zu organisieren und dann dieses Ding nach draußen zu bringen. Sterbe aber 1000 Tode, sollte es in diesem Glas sich rumbewegen, dann ist für mich es echt alles vorbei.
Das war schon sehr heldenhaft, das möchte ich jetzt mal hier. Ja. Also
das ist aber für mich auch etwas, wo ich versuche sozusagen, das ist ja Teil von Expositionstherapie, der Sache, die einem Angst macht, also sich zu stellen. mach das nicht gerne. Sehe da albern bei aus. Und wie gesagt, ich quieke dabei auch. Das ist alles nicht schön. Aber um deine Frage jetzt nochmal zu beantworten, A, kann das irgendwann weggehen? Und B, um sicherzustellen, wenn du jetzt sagst, was kann ich denn machen, dann würde ich tatsächlich dir raten, auch grundsätzlich, weil es kann, Gott, wenn ich das jetzt sage, passiert was Schlimmes, ne? Kann ja immer passieren, egal, auch in anderen Zimmern und überall auf der Welt gibt es diese an sich ja nützlichen Tierchen. Wenn man sie aber nicht mag, hilft einem das nicht. Also so eine Arachnophobie therapeutisch so anzugehen, dass man sie los ist, das geht sehr, sehr schnell. Das ist eine Kurzzeittherapie, da reichen manchmal wenige Sitzungen. Und dann wäre das sicherlich etwas, was dir helfen würde, wieder ruhig zu schlafen. Therapieplatz finden, alles aufwendig, das haben wir ja schon mal beschrieben. Aber das ist die Frage, wie groß ist dein Leidensdruck, wenn du dann nicht mehr schlafen kannst in dem Zimmer? Ich mach's nochmal von mir, bleib ganz bei mir, dann wäre für mich der Moment erreicht, wo ich sage, jetzt brauche ich jemanden, der mich dabei unterstützt, dass ich mit dieser Angst besser umgehen kann. Die ja echt ist,
ja.
Die Angst.
Ja. Tata, achso, Entschuldigung.
Also ich würde grundsätzlich auch sagen, wenn ihr eine krasse Angst vor Spinnen habt, dann lasst die behandeln. Es ist wirklich, wie Alexander sagt, das ist wirklich was, was man sehr, sehr gut behandeln kann. Und ich kenne so, also die Verhaltenstherapeuten, die ich kenne, die freuen sich immer wahnsinnig, wenn jemand mit einer Spinnenphobie kommt, weil das einfach ein so geiles Erfolgserlebnis wird und klar ist, dass das kann ich behandeln. Das ist ja nicht immer so, dass man weiß, das kriege ich auf jeden Fall hin und das wird auch nicht lange dauern und danach ist das Leben der Menschen, die da gekommen sind, deutlich besser. Ich finde es wirklich wichtig, das zu behandeln, weil, wie Alexander sagt, die können überall auftauchen. Die können vor allem auch auftauchen, wenn du im Auto bist. Es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber es kann passieren. Also wenn du noch zweifelst, stell dir vor, du fährst mit dem Auto und da taucht eine Spinne auf, bist du dann sicher für andere Verkehrsteilnehmer und für dich selbst? Ich weiß, das hören jetzt die Menschen nicht gerne, aber es ist was zu behandeln ist. Und ihr tut euch und anderen wirklich einen Gefallen, wenn ihr das macht. Und es ist danach einfacher. Jetzt haben wir aber deine Frage nicht beantwortet, was du jetzt heute Nacht tun kannst, wenn du da im Schlafzimmer bist und schlafen möchtest. Und meine Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht, denn ich kann es total nachvollziehen, dass du sagst, ich finde das so gruselig, die Vorstellung, dass die da jetzt, ich weiß ja gar nicht, ob du sie rausgebracht hast und nur denkst, da kann noch eine sein, oder ob du sie nur gesehen hast und sie ist weg und du denkst, die wohnt da jetzt vielleicht. Also ich finde das wirklich schwierig und diese ganzen Sachen von wegen, ja, was stell dir vor, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ist halt bei einer Phobie nicht sinnvoll. Also man kann da ja auch keine rationalen Dinge dir jetzt raten. Ich finde es wirklich schwierig. Also, nee, ich habe keine.
Ja, ihr habt
tut mir so leid. Ich habe keine Idee.
Aber ihr habt ja beantwortet, vielleicht, was man generell tun sollte.
Also heute Nacht vielleicht dich ablenken. Also wirklich ablenken und einfach sagen, ich habe ein Hörspiel oder ein Hörbuch oder ich habe eine Serie laufen und lass die einfach laufen, bis ich so müde bin, dass ich einschlafe und gar nicht auf die Idee komme, jetzt da über Spinnen nachzudenken. Also ich finde, ja, also das wäre jetzt so das, was mir einfallen würde. Das ist keine Lösung, keine langfristige, aber vielleicht wäre es eine für heute Abend.
Tata vom Ölberg schreibt, wieso Glas? Waschkaus haben doch den Schnappi.
Das ist richtig.
Der ist aber nie da, wo man ihn braucht.
Der ist nie da, wo man ihn braucht, wenn es schnell gehen soll. Ja. Und gerade bei so anderem Käferzeug funktioniert es ganz gut. Bei Spinnen sind die manchmal. Ja. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir offensichtlich SpinnenphobikerInnen unter unseren ZuschauerInnen haben. Insofern möchte ich das jetzt nicht ausweiten. Aber bei Spinnen ist ein Glas, was so ganz plan aufliegt, hilfreicher. Vertrauen Sie mir, habe ich getestet.
Ich muss auch sagen, ich hatte mir von diesem Schnappi doch mehr erwartet.
Also, der ist nicht so ganz plan.
Ja, das ist ein bisschen gewölbt. Ich habe den gekauft, weil es, also egal warum, ich habe den halt gekauft und dachte, Mensch, das ist ja bestimmt toll und habe dann auch festgestellt, vielleicht wende ich ihn falsch an. Keine Ahnung. Aber also das, was ich dann möchte, nämlich die Kontrolle haben und das auch wirklich richtig machen, obwohl ich jetzt keine Spinnenphobie habe, ich kann die auch mit der Hand nehmen, wenn es sein muss. Aber ich finde, das ist mit dem, hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Ne?
Nein, das ist das.
Das war jetzt echt doof. Ich kann, kannst du zurückspulen, rausschneiden? Kannst du es für den Podcast rausschneiden?
Ich guck mal.
Ah nee, dann musst du es ja nochmal anhören. Egal, auf jeden Fall finde ich. Ich finde ein Glas und eine Postkarte auch für Spinnenphobiker geeigneter als den Schnappi. So, die werden uns jetzt schon mal nicht unterstützen oder als
ja, genau, die
nehmen uns schon mal haben wollen.
So. Stimmt. Genau. Wir haben ihren Podcast gehört und werden sie doch nicht unterstützen. Ja.
Die Gefahr bestand ja.
Ja, wir hätten reiche berühmt werden können, aber.
Ja. Ich bin ja immer noch für den Snagger, aber da schauen wir mal. Nächste Frage. Denn wir haben tatsächlich noch drei Fragen und nur noch eine Viertelstunde.
Okay.
Sontavu, habt ihr Erfahrung in schematherapeutischen Ansätzen nach Yang? Also nicht Yin-Yang, sondern Yang.
Ja. Alexander, kannst du dich an deine Antwort noch erinnern? Weil
ich würde auf eine der letzten beiden alle Bekloppt-Sendungen nochmal verweisen, ehrlich gesagt, weil da hatten wir uns da so ein bisschen eingelesen. Ich mach's mal so rum, Schematherapie ist auch eine Erweiterung der Verhaltenstherapie. Ich habe da keine Erfahrungen mit. Ich habe aber erstaunlich wenig Schlechtes davon gehört oder gelesen. Insbesondere auch hier wieder, weil TherapeutInnen, die Schematherapie anwenden, eigentlich immer VerhaltenstherapeutInnen sind und damit eben eine, es klingt so bescheuert, solide Grundausbildung in Therapie haben und dann eben ein spezialisiertes Verfahren aufgesattelt haben. Ich mach's mal andersrum. Jemanden, der eine verhaltenstherapeutische Praxis hat und da steht dann auch Schematherapie nach Yang drauf, würde ich jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, da gehe ich nicht hin, sondern ist jemand, der sich da nochmal weiter spezialisiert.
Und damit ist nicht Jung gemeint, sondern wirklich Yang.
Ja, ja, ist gerade Amerikaner.
Ja, ja. Nicht,
oder Brite, aber ja, glaube ich.
Also auch, nicht, egal. Nicht der Jung. Nicht die Moni. Ist Höhenangst auch so schnell therapierbar?
Ja. Gut, nächste Frage.
Also diese ganzen Phobien. Da macht ihr Verhaltenstherapeuten und Verhaltenstherapeutinnen wirklich eine Freude.
Definitiv.
Ja.
Mein Vater konnte nicht mit dem Waschlappen an der Raufasertapete entlang fahren.
Wäre das auch braucht gegangen. Man jetzt im Alltag auch nicht so
ja,
oft.
Ja, also aber seine Lösung man, war dann, es nicht zu machen. Aber ja,
hätte man auch was machen können.
Ja, relativ genau.
Einfach. Hätte man machen können. Mhm. Ich bin in meinem Leben bisher ganz gut klargekommen, ohne jemals in die Verlegenheit zu kommen, mit dem Waschlappen an einer Raufasertapete irgendwas machen zu müssen oder wollen.
Ah, ich finde, der Schmutzradierer kann an der einen oder anderen Stelle, wenn es da mal eine Macke oder einen Dreckstreifen gibt oder jemanden.
Vielleicht sponsern die uns ja, der Schmutzradierer. Ich mach mal weiter. Eine anonyme Frage haben wir noch. Gibt es eine Möglichkeit, dass wenn ich einen Fehler mache, mich nicht komplett selbst fertig mache und durch den mentalen Fleischwolf drehe? Ich habe vor kurzem leider mein Kind in der Kita vergessen und befinde mich in einer Trennung, was natürlich die Situation noch verschärft hat.
Ich musste fast ein bisschen lachen.
Was?
Nein, weil ich weiß leider nicht, wie das heißt. Es gibt einen Instagram-Kanal, wo Eltern solche Sachen erzählen. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wie der heißt. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist der auch doof. Ich weiß nur, dass ich da einmal so ein Video gesehen habe, genau nämlich von einer Mutter, die gesagt hat, ich habe mein Kind im Kindergarten vergessen. Ja, siehst du, jetzt musst du auch lachen.
Ja, das hätte mir auch passieren können.
Ja, also es ist, aber das ist natürlich, wenn man gerade in einer Trennung sich befindet, nochmal schwieriger,
klar,
weil man keine Ahnung, inwiefern ihr euch da einigt und womöglich ihr euch wegen irgendwas rumstreitet und man dann ja auf gar keinen Fall irgendwelche Fehler machen will. Und als Mutter will man schon mal, als Mutter oder Vater, weiß ich jetzt gar nicht, will man ja sowieso keine Fehler machen und dann auch noch sowas. Also, ja. Hm. Ich kenne das, dieses sich Fehler nicht verzeihen können. Also das eine ist, was würdest du einer guten Freundin, einem guten Freund sagen? Wenn die jetzt oder der jetzt dir genau das erzählt, ich habe mein Kind im Kindergarten vergessen. Aus den Gründen, aus denen du es vergessen hast. was würdest du denen sagen? Und da bitte ich dich, sag das laut oder schreib es auf. Weil wenn du es nur im Kopf machst, dann kommen die anderen Leute da in deinem Kopf und sagen, nee, das war aber bitte ganz anders und lassen dich nicht ausreden. Also deswegen sag es laut oder schreib es auf und hör dir zu oder lese es nochmal durch, weil das ist das Richtige. Ja, du würdest bin mir sehr sicher, mit einem Freund oder einer Freundin nicht so reden, wie du mit dir sprichst. Mhm. Und das ist was man üben kann. Also, und das rate ich auch allen Menschen, die sich so Fehler nicht gut verzeihen können. Das ist meistens hat meistens was damit zu tun, wie man mit sich selber spricht auch und wie man es über sich selber denkt oder wie man sich selbst bewertet im Gegensatz zu anderen. Und da kannst du drauf achten und kannst in diesem speziellen Fall tatsächlich auch einmal mit dir selbst freundlich sprechen. Und das andere ist, das ist so für Fortgeschrittene, das ist relativ schwierig. Es ist passiert. Du kannst es nicht mehr ändern. Es ist passiert und es macht überhaupt keinen Sinn, es bringt niemandem was. Das weißt du wahrscheinlich auch, es ist vollkommen sinnlos. Aber was du machen kannst, ist, ich habe jetzt diesen Fehler gemacht und ich werde daraus was lernen und dieser Fehler wird mir nie wieder passieren. Also nimm das, was passiert ist, was du sowieso nicht mehr ändern kannst. Und nimm es als winzig kleines Geschenk in Form von, das passiert mir nicht nochmal. Oder ich kann da was draus lernen. Oder das hat dazu geführt, dass ich in diesem Chat diese Frage gestellt habe. Und vielleicht führt es langfristig dazu, dass du freundlicher, mitfühlender, verzeihender mit dir sprichst. Und das vielleicht auch deinem Kind beibringst. Aber dass das jetzt alles nicht so einfach ist und nicht so einfach geht, ist mir völlig klar. Fühl dich, wenn du möchtest, umarmt, weil ich fühle echt mit dir und ich kann mir vorstellen, wie furchtbar dieser Moment sein kann.
Habe ich eigentlich nur eine Kleinigkeit zu ergänzen, nämlich, dass das laute Sagen jemand anderem gegenüber und dann stellt man fest, da ist man gar nicht so streng, auch wieder was mit dem eigenen Selbstwert zu tun hat. Ne, das ist wieder, da kommen wir wieder so ein bisschen zu dem Thema zurück. Ist auch so eine Übung. Und das finde ich alles sehr gut. Sonst habe ich nichts zu ergänzen, wollte nur diese kleine Klammer da noch dran machen, weil das passte so schön.
Wir sind tatsächlich.
Kann ich noch was sagen, mir noch auf dem Herzen liegt?
Ja, ja.
Also, weil es gerade so, ich fühle gerade mit Eltern so extrem damit. Niemand, kein Elternteil ist perfekt. Keiner und keine. Und alle machen Fehler. Wirklich, wirklich, wirklich. Und besonders die, von denen du denkst, die machen keine.
Sogar ich. Das muss
Nein,
man
du
sich,
natürlich nicht.
Doch, manchmal. Selten, eigentlich nicht. Jetzt kam tatsächlich noch eine Frage rein. Tristizia 88. Ich und mein Mann möchten unsere Ehe offener gestalten. Beide wollen es, aber unterschiedlich gestalten. Einer eine BDSM-Spielbeziehung, der andere eher Freundschaft, eventuell mit Plus. Habt ihr konkrete Tipps, damit das gelingt, beziehungsweise allgemein zu dem Thema offene Beziehung?
Ich würde sagen, das erfordert klare Absprachen. Offensichtlich macht ihr das ja sehr, sehr gut, denn ihr wisst, dass der eine es anders sieht als der andere. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Offen drüber sprechen, das kommunizieren und dann überlegen, okay, wir haben jetzt diese, ne, das, was der eine will, was der andere will, wie können wir es denn jetzt machen, dass es für beide gut ist? Und wie ihr das dann miteinander regelt, also man kann da auch das klingt immer so blöd, man kann da auch einen Vertrag aufsetzen. Ich glaube, ich brauche mal ein anderes Wort dafür. Also man kann sich hinsetzen und zusammen die Regeln festlegen oder sich zusammen überlegen, wie genau soll das denn aussehen? Und sich dann auch in einer entspannten Situation überlegen, was ist denn wenn? Also ne, gibt es irgendeine Angst, die jemand hat? Und dann kann man die ansprechen und nicht erst in der Situation und nicht erst, wenn es passiert ist, sondern sagen, was wäre denn wenn, wie können wir denn damit umgehen und. Also es ist, ohne dass das jetzt die Spontanität irgendwie rausnimmt oder sowas, es ist wirklich gut, wenn es um sowas geht, wo sich so eine Beziehungsform ändert, dass man wirklich ehrlich ist, offen und ehrlich und guckt, wie können wir das jetzt so verändern, dass wir beide glücklich damit sind. Und wenn es, keine Ahnung, wenn es dazu führt, dass einer in dem Gespräch irgendwie dann die Tendenz hat, immer zu sagen, ja, okay, und dann erst einen Tag später feststellt, ach nee, finde ich doch nicht okay. Und dann kann man entweder das berücksichtigen und sagen, na ja, also das ist jetzt die Idee, wir schlafen mal drüber und besprechen es dann. Oder man sucht sich einfach jemanden, jemand Professionelles, muss ja kein Paartherapeut sein, kann auch jemand sein, der Paarberatung macht, der das ein bisschen moderiert. Das macht es oft einfacher, muss aber auch nicht unbedingt sein. Also könnt ihr bestimmt auch selber irgendwie hinkriegen.
Alexander, hast du dazu was zu ergänzen?
Nein. Habe ich nichts zu ergänzen. Alles sehe ich alles genauso.
Dann kam noch eine allerletzte Frage, die kann man vielleicht sogar eine Ja-Nein-Antwort. Weil vorhin ging es darum, man kann bestimmte Dinge in Phobien so gut therapieren. Jetzt kam noch die Frage, ist Sozialphobie auch so leicht zu behandeln, fragt Scuddy Ente.
Nee, das ist ein bisschen komplexer tatsächlich, aber tatsächlich ist auch eine Sozialphobie eher gut zu behandeln, geht aber nicht so schnell wie andere, also Höhenangst, Spinnenangst, das geht wirklich sehr, sehr zügig. Sozialphobie klingt jetzt komisch, ist aber ein bisschen so, ist davon abhängig, wie stark sie ausgeprägt ist, in welchem Kontext sie stattfindet, die Ängste, aber da gibt es sehr gute Möglichkeiten, das hinzubekommen. Aber ist ein bisschen komplexer als Höhenangst.
Das ist einfach ein größeres Spektrum an Dingen und nicht so konkret. Aber eine Verbesserung für bestimmte Situationen kriegst du auch da
definitiv
echt gut hin.
Tristizia schrieb gerade noch, vielen Dank, also bezüglich dieser offenen Beziehung. Vielen Dank, das machen wir aktuell noch ganz gut. Wir sind noch am Besprechen. Auch und vor allem die Ängste, die aufkommen.
Ja, das war, was Sophia sagte, alles offen und ehrlich erstmal auf den Tisch bringen, diskutieren, besprechen.
Gut, da sind jetzt noch 3 Minuten übrig. Da möchte ich gerne die Möglichkeit nutzen, um darauf hinzuweisen, dass es diesen Stream auch in Podcast-Form gibt. Und Alexander weiß, wo man ihn findet.
Überall.
Mit dem Namen Hashtag alle bekloppt in einem Wort, oder?
Alle bekloppt, ja. Also alle bekloppt in jeder Podcast-Plattform, die es so landläufig gibt, wird man unter dem Hashtag oder auch einfach unter den beiden Worten alle bekloppt oder Sophia Krabbeis oder Alexander Waschkau oder Tommy Krabbeis diesen Podcast finden. Doch.
Geil. Also wir freuen uns auch, wenn ihr das weiterempfehlt, wenn ihr denn der Meinung seid, das ist empfehlenswert. Und wir freuen uns auch, wenn ihr den Stream weiterempfehlt und wir freuen uns auch, wenn ihr weiter fleißig Fragen schickt. Und ihr habt auch die Möglichkeit, im Discord von Wild Mikes die Mods anzuschreiben und denen anonym Dinge zu schreiben, damit ich die beim nächsten Mal vorlese. Auch das geht und ihr könnt sie auch im Discord einfach, wie soll ich sagen, müssen nicht unbedingt anonym sein, sondern ihr könnt sie dort auch parken, falls ihr jetzt eine Idee habt, was ihr fragen wollt und ihr wollt gerne, dass das beim nächsten Mal drankommt. Alles das könnt ihr tun. Es ist jetzt 21 Uhr. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die Fragen gestellt haben. Danke an den Chat, dass ihr die Leute immer so schön auffangt und danke an die Moderatoren, dass sie mir helfen, dass ich halbwegs durchblicke. Danke an Sophia und Alexander. Danke mir. Bis bald. Tschüss.
Danke Welt.
Ja, tschüss. Danke euch. Alle bekloppt, alle bekloppt, alle, 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 alle.